der Band aus Pool, das ist richtig, super. Ich freue mich sehr heute Abend, dass Sie da sind zu diesem Thema. Ich habe extra kein Jackett anzogen und mein grünes Hemd, weil es ums Thema Hoffnung geht und es soll voll durchkommen. Also ich hoffe nicht nur übers Hemd, sondern auch über das, was wir schon gehört haben, sei es in diesem Videoclip oder über diese anderen Dinge. Hoffnung. Hoffnung ist eines der wichtigen Elemente für unser Leben, für ein gelingendes Leben, für ein aufblühendes Leben. Jemand hat mal gesagt, die Hoffnungslosigkeit ist schon die vorweggenommene Niederlage. Wer die Hoffnung verliert, der hat schon aufgegeben. Und das haben wir schon gehört auch heute Abend, wie Menschen an diese Punkte vielleicht auch kommen. Wenn man im Internet so das Thema Hoffnung sucht, dann findet man viele Zitate und auch so manche Sprüche zum Thema Hoffnung. Ich weiß nicht, ob Sie die Chuck Norris-Witze kennen. Ich mag die eigentlich. Also da heißt es, Chuck Norris, der braucht keine Hoffnung. Die Hoffnung braucht Chuck Norris. Das ist so eine Sache. Oder der Lehrer sagt zum Fritzle, Fritzle, ich hoffe, ich erwische dich dieses Jahr nicht mehr beim Abschreiben. Sagt Fritzle, das hoffe ich auch. Also es sind so Hoffnungsdinge, die einen bewegen, dass man dieselbe Hoffnung hat natürlich. Ich habe gelesen, das ist ein bisschen kritisch, ich hoffe, ihr kommt mit, eine Frau heiratet aus anderen Gründen wie ein Mann. Eine Frau heiratet in der Hoffnung, dass der Mann sich ändert. Tut er aber nicht. Ein Mann heiratet eine Frau, weil er hofft, dass sie sich nicht ändert. Tut sie aber. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht in Ihrer Ehe, was da gerade das Hoffnungsbarometer anzeigt zwischen Mann und Frau. Und das ist das Letzte, das ich gefunden habe, was ich gut fand für heute Abend. Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendbrot. Also zum Frühstück ist es noch gut, Hoffnung zu haben. Wenn man bis zum Abend nichts gesehen hat, dann ist immer schlechter, nochmal die Hoffnung rauszuziehen, wenn man lange nichts gesehen hat. Die Bibel sagt, eine lang hingezogene Hoffnung ohne Erfüllung macht ein Herz krank. Macht ein Herz krank, wenn man lange nichts sieht. Ich weiß nicht, wie Ihr Hoffnungsbarometer ist für 2020 und vielleicht darüber hinaus. Wie es gerade in Ihrer Ehe, in Ihrem Arbeiten, in Ihrer Gesundheit, in Ihren Finanzen aussieht. Was ich weiß, dass unser Alltag einen gewissen Abnutzungseffekt hat. Der Abnutzungseffekt des Alltags, der immer wieder das Hoffnungsbarometer sinken lässt, das irgendwie aufgefrischt werden muss. Und wenn da lange nichts nachkommt, dann führt der Abnutzungseffekt des Alltags zu einer Absturzgefahr in die Krise. So wie bei unserem jungen Mann, der gemobbt worden ist. Der Abnutzungseffekt des Alltags am Ende, das Barometer der Hoffnung, so tief war, dass er in eine Krise kam mit Selbstmordgedanken. Ein Mann, den ich kennengelernt habe in der Gemeinde in Ecuador, wo ich gearbeitet habe, der hat auch alle Hoffnung verloren. Der Abnutzungseffekt des Alltags und dann die Absturzgefahr der Krise war latent in seinem Leben. Er torkelte schwer angetrunken an einem Abend durch einen Park, ich nenne ihn mal Miguel, und er hatte an dem Abend einen brutal starken Streit mit seiner Frau. Er wurde handgreiflich mit ihr und ist jetzt durch den Park getorkelt und hat sich gefühlt als Versager. Er hat mal wieder ein Investmentgeschäft vermasselt, ein Geschäft ist daneben gegangen. Das war nicht das erste Mal, sondern schon ein paar Mal in den letzten Wochen und Monaten. Und jetzt war er pleite, bankrott, komplett kein Geld mehr. Und alle Versuche, das irgendwie anders zu machen, die liefen schief. Er musste seine Kinder aus der Privatschule rausnehmen und an dem Abend war so diese Krise komplett zusammen und er hat an dem Abend durch den Park durch sich Mut angetrunken, um sich an dem Abend, das hat er beschlossen, sich das Leben zu nehmen. Und während er durch den Park torkelt, da setzt er sich auf eine Parkbank und trinkt nochmal einen Schluck aus seiner Flasche mit diesen negativen, hoffnungslosen Gedanken, die sich immer mehr bündeln zu diesem einen Entschluss. Und während er da so sitzt, da fällt sein Blick auf einen Papierkorb neben dieser Bank. Und in diesem Papierkorb, da sieht er einen weißen Zettel mit ein bisschen was draufgedruckt zum Lesen. Und irgendwie kommt er dazu und beugt sich hin und zieht diesen Zettel raus und merkt, es ist wie so eine Art kleines Faltblatt. Und der Park, der lag direkt neben unserer Gemeinde. Und dieses kleine Faltblättchen, das ist so unser Gemeindebrief gewesen, den wir sonntagmorgens immer an die Leute mitgegeben haben, die in den Gottesdienst gekommen sind. Und jemand, der ist aus dem Gottesdienst rausgelaufen durch den Park und hat das Ding einfach in den Mülleimer geworfen. Wer auch immer das war, ich bin ihm heute dankbar und der Mann auch. Also sonst wäre man sauer gewesen, wenn er es gemacht hätte. Aber der Mann nicht, weil er macht dieses Faltblatt auf von unserer Gemeinde und da stand so eine Zusammenfassung von der Predigt drin von diesem Sonntag und drüber der Bibelvers, um den es ging. Er zieht es raus und liest diesen Vers aus der Bibel, aus dem Alten Testament, Jeremia 29, 11. Das ist ein ganz wichtiger Vers und dieser Vers sagt, ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft und Hoffnung zu schenken. Sucht ihr mich, betet ihr zu mir, so werde ich mich finden lassen. Das stand auf diesem Zettel und der Mann liest das und das hat sein Leben verändert. Ich erzähle euch nachher noch ein bisschen davon. Das ist dieser Vers von Jeremia 29, 11, wo Gott sagt, das sind meine Gedanken, wenn ich an dich denke, an dein Leben, egal wo du gerade stehst. Das sind Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil. Ich will dir eine Zukunft, eine Hoffnung schenken, suche mich, bete zu mir und ich werde mich von dir finden lassen. Das ist Gottes größte Freude. Das ist seine größte Freude, nämlich Hoffnung zu schenken. Der will Menschenleben, Biografien, Leben verändern, Biografien umschreiben. Und dafür braucht dieser Gott keinen Ghostwriter, der für ihn umschreibt. Nein, es ist seine Lieblingsbeschäftigung, Menschenleben Hoffnung zu schenken, eine Zukunft zu geben, sodass das Ganze hinläuft auf ein Happy End. Auf ein Happy End. Da werde ich morgen Abend noch mal ein bisschen mehr drüber reden. Und diese Geschichte auch. Gott ist daran interessiert, das ist seine Freude von Menschen, die entmutigt sind, denen Hoffnung zu geben, Verfluchte zu segnen, Trauernde zu trösten, Gefangene zu befreien, den Toten Leben zu geben, denen, die Versager sind, zu Alltagshelden zurückzuführen. Das ist Gottes Lieblingsbeschäftigung. Diese Gedanken habe ich über dein Leben und der Mann liest das, suche mich, bete zu mir. Und er tut das. Jede Hoffnungsgeschichte ist ein bisschen anders. Ähneln sich aber dann doch wieder, immer wieder. Gott handelt immer wieder ähnlich in Menschenleben, in und durch Jesus. Und für Menschen ohne Hoffnung, da handelt Gott auf eine ganz spezielle Weise. Und es gibt eine beispielhafte Geschichte, wie Gott handelt an Menschen im Alltag, haben wir gesehen, an diesem Mann in diesem Park, das ich nachher noch zu Ende erzähle. Aber in der Bibel gibt es so eine markante Geschichte, wo Gott jemanden, der auch so hoffnungslos ist, eine neue Hoffnung schenkt. Und daraus können wir lernen, für uns nehmen, wie Gott mit Menschen umgeht, wenn sie in eine Krise kommen, hoffnungslos sind, was ich tun kann, wenn meine Ehe in eine Krise kommt, meine Arbeitssituation, meine Gesundheit, dann darf ich wissen, ein paar Dinge, die Gott sagt. Ich lese uns diese Geschichte vor aus dem Markus-Evangelium. Da heißt es, und es war eine Frau, die 12 Jahre mit ihrem Blutfluss behaftet gewesen war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es ist vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte an sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war und wandte sich um in die Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um sie zu sehen, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Also Jesus, der geht mit dieser hoffnungslosen Frau um. Und wenn immer wir in so eine Situation der Hoffnungslosigkeit kommen, dann dürfen wir drei Dinge wissen. Das Erste, und das ist vielleicht etwas, was wir diese Abende schon immer wieder gehört haben. Aber das Erste ist, bei Jesus, da gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Geht nicht, gibt's nicht bei Jesus. Geht nicht, gibt's nicht bei Jesus. Diese Frau steht beispielhaft als Extremfall für einen hoffnungslosen Fall. Es ist ein Extremfall, damit jeder, der keine Hoffnung sagen kann, hey, wenn es für die Hoffnung gab, dann gibt es für mich auf jeden Fall auch Hoffnung. Der Extremfall steht nicht dafür da, dass Gott nur denen Hoffnung geben kann, die so hoffnungslos sind. Nein, der steht dafür da, dass egal wie hoffnungslos du bist, wenn er der Frau helfen kann, dann kann er auch mir helfen. Und diese Frau steht für diese Hoffnungslosigkeit. 12 Jahre chronisch krank. So heißt es hier. Das sind Superlative. Sie hat alles probiert, so lange alles hingegeben, immer noch schlimmer geworden. Immer in Superlativen. 12 Jahre chronisch krank, viel gelitten. Sie war bei unzähligen Ärzten. Alle haben sie vertröstet. Viele haben vielleicht ihr Vertrauen missbraucht, das sie in sie hineingesetzt hat. Die meisten haben ihre Situation ausgenutzt, um sich an ihr zu bereichern. Da gab es noch keine gesetzliche Krankenversicherung, die das gezahlt hätte. Sie musste alle ihre persönliche Habe aufwenden, um irgendwie diese Ärzte zu bezahlen. Sie war chronisch krank, ein Blutfluss für eine Frau insgesamt komplex, aber für eine jüdische Frau. In der damaligen Zeit hat es bedeutet, ihr ganzer Lebensalltag wurde davon bestimmt ein Stück weit. Sie war vielleicht verheiratet, sie konnte keine sexuelle Beziehung zu ihrem Mann haben, ihre Kinder nicht sehen, im Haushalt nichts berühren, weil es unrein gewesen wäre. Sie konnte nicht in den Tempel gehen. Sie war sozial ein Stück weit isoliert, wie wenn man vielleicht gemobbt worden ist, irgendwo sozial isoliert. Sie war physisch am Ende, ich würde sagen Blutmangel, das merkt man relativ schnell. Meine Frau hat es auch immer wieder, so chronischen Blutmangel und die sollte mehr Rindfleisch essen. Das merkt man schnell, da wird man müde, physisch irgendwo am Ende. Und psychisch kann ich mir vorstellen, war sie ein Wrack. Einfach am Ende, hoffnungslos. Am Anfang ihrer Krankheit, ich stelle mir das so vor, wenn sie am Anfang so krank war, dann hat sie vielleicht noch idealistisch gedacht, ja, das wird schon irgendwie wieder. Und mit der Zeit, so nach dem ersten halben Jahr, die ersten 2, 3 Doktoren, die nicht mehr wussten, was sie tun sollten, wo sie schon manches Geld ausgegeben hat, dann ist sie vielleicht langsam ein Stück weit verzweifelt geworden. Aus der Verzweiflung irgendwann mal dann die Bitterkeit und aus der Bitterkeit irgendwann mal der Zynismus, da hilft ja gar nichts mehr. Da hilft einfach nichts mehr. Und sie ist vielleicht verbittert gewesen, auch von den Menschen um sie herum, die sie ausgenutzt haben, ihr nicht geholfen haben, vielleicht auch verbittert mit sich selber und vielleicht auch verbittert mit dem Leben. Und wenn sie hinter dem Leben noch Gott gesehen hat, dann vielleicht auch verbittert mit Gott. Aber sie hat nochmal einen letzten Hoffnungshalm, ein letztes Gebet, das sie vielleicht an diesem Morgen gebetet hat, Gott hilf mir, und dann hört sie von Jesus. Und es ist schon interessant, dass manchmal, wenn ich mit Menschen unterwegs bin und mit ihnen rede, wie sie irgendwie zu Gott gefunden haben. Manchmal fangen Menschen erst an, über Gott nachzudenken, sich mit Gott zu beschäftigen, ihn zu suchen, wenn sie existenziell irgendwie in eine Krise kommen, in eine Not kommen. Ich hatte eine Gemeinde, ich war Gemeindegründer und Gemeindepastor in Südamerika und ich hatte Gemeinde dann vielleicht so mit 500, 600 Leuten. Und ich habe an einem Sonntagmorgen dann mal gepredigt über Krisen und Nöte und habe dann mal in die Gemeinde hineingefragt, und wie viele von euch sind denn irgendwie auf die Suche gekommen, Gott zu suchen durch eine Krise im Leben, durch Leid oder durch Verletzungen oder irgendwelche anderen Dinge in eurem Leben? Wie viele sind denn da auf die Suche gegangen? Meldet euch mal. Und haben sich gemeldet. Es waren, ich würde sagen, über 90% der Leute haben sich gemeldet. Dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr die Hände wieder runter tun? Und dann habe ich sie gefragt, und wer von euch hätte denn gern jetzt noch ein bisschen mehr Krisen im Leben und Leid im Leben, damit er noch mehr Gott sucht? Keiner hat sich mehr gemeldet. Aber das war schon interessant, dass manchmal Menschen erst anfangen, sich mit Gott zu beschäftigen, in eine Krise kommen, wenn sie existenziell in eine Krise hineinkommen, sei es eine Ehekrise, eine Finanzkrise, eine Familienkrise, eine Gesundheitskrise oder vielleicht auch eine Sinnkrise, dass man alles hat und trotzdem irgendwas vermisst im Leben, dass eine gute Ehe hat, dass man einen schönen Urlaub hatte und dass man ein tolles Studium hat von den Dingen, aber selbst in der glücklichsten Ehe, in den schönsten Ferien, der genialsten Karriere immer noch irgendwie eine Sehnsucht hat. Das Letzte, das Eigentliche, das sich nicht erfüllt, das sich einem entzieht, eine Sinnkrise durchlebt. Egal, welche Krise, welche Verluste, Verletzungen oder Versagen du erlebt hast, egal wie tief diese Krise ist, egal wie lange sie schon ist, egal wie verfahren dein Leben aussieht, egal wie abgeschrieben du von Menschen schon wurdest, wie schamvoll das ist, was du vielleicht getan hast, wie pervers, wie schwierig, wie komplex, geht nicht, gibt's nicht bei Jesus. So wie bei dieser Frau. So wie bei dieser Frau. Geht nicht, gibt's nicht. Manchmal merken wir erst, dass Gott das Einzige ist, was wir brauchen, wenn er das Einzige ist, was wir zum Schluss noch haben. Diese Frau, die hat alles versucht und am Ende blieb ihr nur noch das Einzige, nämlich zu Jesus zu kommen. Und dann merkt sie, das ist eigentlich das Einzige, was ich brauche. Und bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle, kein zu lange zu viel. Jeder kann dort neue Hoffnung bekommen, wenn er aufwacht, dass Gott das Einzigste ist, was ich brauche. C.S. Lewis hat mal gesagt, Gott flüstert zu uns in unserer Freude. Er spricht zu uns in unserem Gewissen. Aber in unseren Krisen ruft er laut zu uns. Unsere Krisen sind das Megafon Gottes hinein in eine schlafende Welt. Viele Menschen schlafen für die Notwendigkeit Gottes in ihrem Leben, bis Gott sie aufweckt durch eine Krise. Und diese Frau kommt da hinein. Und wenn man aufwacht, wenn man eine Krise hat, braucht man sich nicht dafür schämen, dann zu sagen, dann suche ich Gott. Die Frau musste sich nicht dafür schämen, zu sagen, Jesus, das ist meine letzte Hoffnung. Ich will ihn nur mal berühren. Dafür muss man sich nicht schämen. Gott zu suchen, dafür muss man sich nicht schämen. Rufe mich an in der Not, sagt dieser Gott, und ich will dich erretten. Und du sollst mich preisen. Das ist nicht schlimm, wenn man das erst dann merkt, dass man ihn braucht. Viel schlimmer ist, wenn man eigentlich merkt, dass man ihn braucht, aber denkt, ich sollte das nicht tun, weil ich ihn vorher auch nicht gesucht habe und dann aus Scham ihn nicht sucht und dann alles verloren geht. Das ist viel schlimmer. Du brauchst dich nie dafür zu schämen, den richtigen Schritt in die richtige Richtung zu tun, egal wie komisch das vielleicht am Anfang aussieht. Hör nicht auf andere, sondern hör auf diese Stimme Gottes, die in dir drin ist, und tu diesen Schritt, denn bei ihm gibt es keine hoffnungslosen Fälle. Mach's wie diese Frau. Einfach nur ein bisschen berühren. Also, Geht nicht, gibt's nicht. Bei Jesus gibt's keine hoffnungslosen Fälle. Das musst du wissen, egal welche Situation es ist. Das Zweite, bei Jesus ist wirklich Hilfe. Jesus lohnt sich. Jesus lohnt sich. Die Frau, die hat über Jahre falsche Hilfsangebote bekommen. Immer hat man ihr gesagt, noch ein bisschen und dann wirst du geheilt. Noch diese Methode und dann wirst du geheilt. In der jüdischen Tradition damals, in der die Frau gelebt hat, da gab es den Talmud. Das war die Erklärung des Alten Testaments. Und in diesem Talmud, in dieser Erklärung, die jüdische Auslegung des Alten Testaments, da gab es 11 verschiedene Therapiemöglichkeiten für diesen Blutfluss einer Frau. 11 Therapiemöglichkeiten. Sicherlich waren irgendwie manche davon legitim, manche waren aber auch sehr abergläubisch. Also zum Beispiel eine Therapiemöglichkeit war, die Asche von einem Straußenei in ein leinenes Tuch einzuwickeln und bei sich zu tragen. Und dann wird es aufhören. Heute würde man sagen, ja, ein rosa Stein irgendwo aufstellen und dann hört es auf. Oder ich weiß nicht, was auch immer. Oder zu deinem Energetiker zu gehen und dir eine Beratung zu geben oder mit der Wünschelrute rumzulaufen. Sicherlich gibt es ein paar legitime Dinge, die helfen können, aber manche auch abergläubisch. Sicherlich haben viele ihr oberflächlich geraten, ach komm, hey, was dich nicht umbringt, hat er dich ab. Oder sie haben so nette Volksmusik gesungen, lass die Sorgen einfach sein, du weißt doch, wie viele Versuche Edison gebraucht hat, bis die Glühbirne endlich fertig war. Das wird schon wieder irgendwie in deinem Leben. Oberflächlich, vertröstet, irgendwie seicht. Aber das hat nicht mehr funktioniert. Auch das Oberflächliche, hey, hör doch auf, dir Sorgen zu machen, lach doch einfach, sei fröhlich, das hat nicht mehr geholfen. Sie hat alles versucht und war K.O. Alles probiert und sie war bankrott. Sie war am Ende der Fahnenstange, wie man so schön sagt. Und sie war kein Stehaufmännchen mehr. Sie konnte nicht mehr aufstehen. Warum? Weil sie nur menschliche Hilfe gesucht hat. Nur menschliche Hilfe bis dahin. Und es war begrenzt. Und menschliche Hilfe ist immer begrenzt. Menschliche Hilfe ist nicht schlecht, aber es ist zu wenig. In meinem und auch in deinem Leben, in ihrem Leben. Sie brauchte Hilfe außerhalb der menschlichen Hilfe, übernatürliche Hilfe von diesem Gott. Und bei Jesus ist wirkliche Hilfe da, denn Jesus, der lohnt sich. Gott wirkt natürlich durch Ärzte, aber Gott kann mehr. Gott wirkt durch Finanzberater, aber er kann mehr. Gott wirkt durch Psychologen, aber er kann mehr. Gott wirkt durch Mitmenschen, aber er kann mehr. Und sie ist nur bei diesem Menschlichen geblieben für ihre Sorgen, anstatt den anzurufen, der mehr kann als alles andere Menschliche. Sie ist an die falschen Hilfsangebote rangelaufen. Falsche Hoffnungsträger. Das kann man übrigens auch im geistlichen Bereich. Also auch im Geistlichen gibt es diese christlichen Hilfsangebote, die kraftlos sind. Es gibt auch die christliche Version von kraftloser Hilfe, wo Menschen wohl mit dabei sind in christlichen Kreisen, aber nicht wirkliche Kraft erleben. Ich nenne es die Glockenläut-Version. Im Gegensatz zur Geistes- oder Gotteskraft-Version. Es gibt die Glockenläut-Version des Christlichen, wo Menschen motiviert und angetrieben werden zu kommen, wenn die Glocken läuten. Die Gotteskraft-Version, die hier bei Jesus fließt, das ist die Version des wahren christlichen Glaubens, wo die Geisteskraft einen motiviert und antreibt. Nicht das Glockengeläut, sondern der Geist Gottes einen treibt. Und diese Kraft erlebt diese Frau in der wahren Version des geistlichen Lebens, des christlichen Lebens. Früher hat man gesagt, wenn jemand nicht wirklich Christ war, ja, der ist irgendwie christlich. Soll bedeuten, der lebt in einer Art Leitversion des christlichen Glaubens, wohl mit dabei, irgendwie um Jesus rum, so wie hier die Leute in der großen Masse um Jesus herum waren, aber da ist keine Kraft geflossen. Jesus, der spürt, Kraft geht von ihm aus. Und dann dreht er sich rum. Wer hat mich angefasst? Wer hat diese Kraft? Bei wem ist die Kraft rausgeflossen? Wer hat den Glauben gehabt? Wer hat das getan? Und die Jünger, wie antworten sie? Sie sagen, hey Jesus, du siehst es, das sind so viele Leute, so viele haben dich berührt. Versteht ihr, es gibt viele Menschen, die sind irgendwie mit Jesus in Berührung. Die sind irgendwie mit dabei in der Masse. Irgendwo, wo es christlich zugeht, da sind sie mit dabei. Aber die spüren diese Kraft nicht wirklich, die kommt nicht in ihr Leben hinein. Warum? Weil sie gebetslos leben. Weil sie glaubenslos leben. Und deshalb ist diese Kraft zwar da, aber gebetslos und glaubenslos, bibellos und begegnungslos, da kann man sogar mit Jesus in Berührung sein, mit seinem Namen, mit seinen Leuten und trotzdem das nicht erfahren. Und die Frau, die ging diesen einen Schritt weiter an diesem Tag. Ich war neulich in Tübingen und dann habe ich einen Mann kennengelernt, der war Bio- und Chemielehrer. Schon schräge Menschen, aber Bio- und Chemielehrer. Und der hat mir sein Zeugnis erzählt, wie er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Der war ein Student in Tübingen, hat dort auf Lehramt studiert. Und während dieser Zeit kam er in eine große Lebenskrise hinein, eine Sinnkrise. Und diese Sinnkrise hat dazu geführt, dass er schwermütig, ja vielleicht sogar depressiv geworden ist, so leicht depressiv, und hat sich dann mit allen möglichen Sinnfragen herum experimentiert. Und dann ist er über den Flohmarkt gelaufen, da irgendwo in Tübingen, und hat dann auf dem Flohmarkt gesehen, in so einem Buchstand, hat er so die Bücher durchgeguckt, und dann sah er, da gab es ein neues Testament zu verkaufen für 50 Cent. Und da dachte er, ich bin auch irgendwie christlich aufgewachsen, habe mich aber noch nie mit dem Christentum wirklich beschäftigt. Ich kaufe dieses neue Testament. Hat das gekauft für 50 Cent, ist nach Hause gegangen, hat angefangen, dieses Neue Testament zu lesen und konnte es nicht mehr weglegen. Und hat das Neue Testament gelesen in so einem Dreivierteltag. Einfach von vorne bis hinten durchgelesen. Und dann, und hat dann die Evangelien nochmal durchgelesen. Und dann hat er das nochmal gelesen und hat gesagt, wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich bin knapp 20 Jahre alt oder 21 Jahre alt und ich bin katholisch groß geworden. Ich habe zwei so Firmungen durchgemacht irgendwie oder Kommunionen oder wie auch immer das heißt. Und ich war Messdiener. Ich habe im Rallye-Unterricht Abitur, ich habe Rallye gehabt so lange. Ich war so nahe dran irgendwie an diesen ganzen Dingen und habe nie erfahren, um was es eigentlich geht bei Jesus. Also das kann man. Man kann in der Menge mit dabei sein, aber nie wirklich diese Kraft erleben, die von Gott kommt. Und diese Frau, die erlebt diese Kraft. Sie tritt raus aus der Menge. Ihr Leben ist nicht mehr glaubenslos, auch nicht mehr gebetslos. Nein, sie betet, sie bittet und tut diesen Schritt des Glaubens auf diesen Jesus zu, ganz für sich alleine. Persönlich hängt sie sich an diesen Jesus, diesen Zipfel von Jesus. Und das ist schon interessant. Sie tut es im Geheimen. Sie macht es von hinten. Sie schleicht sich ran und will ein bisschen berühren. Und dann berührt sie und merkt, das hat geholfen. Also sie tut es zögernd, sie tut es im Geheimen. Das ist wie Nikodemus, der nachts zu Jesus kommt, das ja keiner sieht, aber er hat irgendwie den Glauben, dass da was passieren kann. Es ist wie Zachäus, der nicht in der Öffentlichkeit es schafft, sondern hoch auf so einen Baum geht, zögernd, für sich ganz alleine, persönlich, so ein stilles, innerliches Gebet und Suchen nach Gott. Herr, hilf du mir. Und in dem Augenblick, wo sie glaubensvoll und dieses Wagnis gebetsvoll zu Jesus kommt, fließt diese Kraft. Weil Gott sich immer finden lässt von denen, die ihn wirklich suchen, egal mit was. Dann fließt diese Kraft und diese Kraft fließt und bringt das ganze Ding sofort wieder zum Starten. Das war für mich so ein Bild, dieses Starten, das war für mich so das Bild von einem Starterkabel. Ich weiß nicht, wem das diesen Winter schon passiert ist. Du hast deinen Schlüssel rumgedreht und machst nur Klack. Wem ist das schon passiert diesen Winter? Jawohl, ich gehöre auch dazu. Letzte Woche sitze ich ins Auto morgens rein. Wir haben keine Garage oder wir haben schon einen Carport, aber da steht das Auto meiner Tochter natürlich und meins muss draußen stehen. Und dann steht meins draußen zugefroren alles und ich drehe den Schlüssel rum, macht's Klack. Denke ich, oh nein, ich muss ins Geschäft. Und ich war spät dran oder halt pünktlich, aber exakt pünktlich spät dran, wenn ich jetzt auch noch das anders irgendwie machen muss. Und klar, das Erste, was ich hatte, Batterie, kalt, leer, Kofferraum, die hier vorne auf, Motorhaube auf, das andere Auto hergefahren, zack, Motorhaube auf, laufen gelassen, Starterkabel ran, richtige Farbe, schwarz, minus, plus, ihr wisst, ja, habe ich auch schon mal vertauscht, da geht manches kaputt. Und halt es ran, macht es ran, sitzt ins Auto rein, zack, läuft. Starterkabel. Und ich habe an diese Begegnung mit Jesus gedacht, genau das war das. Diese Frau war nichts mehr da, da war nichts mehr da, keine Kraft mehr, die war am Ende und Jesus ist die Quelle der Kraft, Gottes ewiger, heilender, erneuernder Kraft. Und das Auto war tot, wurde mit dem Starterkabel an diese Quelle angeschlossen und zack, kommt zu neuem Leben. Diese Frau war am Ende ihrer Kraft. Und sie wird wieder angeschlossen und erlebt diese Kraft und lebt wieder auf. Und lebt wieder auf. Bei Jesus ist wahre Hilfe zu finden, auch wenn das anfängliche Gebet vielleicht zaghaft ist. Ganz persönlich, ganz alleine, zögernd, irgendwo sich anschleichend, bei Nacht irgendwo. Aber Gott, der hilft, wenn ich glaubensvoll und gebetsvoll zu ihm komme. Bei Jesus ist wahre Hilfe. Jesus, der lohnt sich. Und es bringt mich zum Dritten, bei Jesus ist mehr zu holen. Das muss ich auch wissen. Bei Jesus ist mehr zu holen. Oder ich sage so, wie vielleicht eine Einkaufskette, einmal hin, alles drin. Also geht nicht, gibt's nicht, Jesus lohnt sich, einmal hin und alles drin. Das ist, diese Geschichte könnte jetzt zu Ende sein. Jetzt könnten wir froh sein, hey, Jesus hat gewirkt, die Kraft ist geflossen, die Frau ist gesund, happy end. Aber die Geschichte ist Gott sei Dank noch nicht zu Ende. Weil Jesus noch mehr vorhat im Leben dieser Frau. Er dreht sich um, guckt die Jünger an und sagt, wer hat mich angefasst? Und das kann man natürlich jetzt betonen, wie man will. Man kann es so betonen wie der Vater. Der fragt, wo ist die Fernbedienung? Wer hat das kaputt gemacht? Ich war es nicht. So heißt es bei uns zu Hause immer. Erste Reaktion, wenn der Pfarrer fragt, wer war das? Ich war es nicht. Kennt ihr das? Nee, wahrscheinlich nicht. Bei euch geht es friedlich zu. Ich weiß, aber bei uns zu Hause, oh, ich war es nicht. Ich war da nicht drin. Oh, ich war es. Aber hat es Jesus so betont? Wer hat mich angefasst? Der Grüttner. Es geht gar nicht darum, hey, wer hat mich angefasst in Bezug auf einen Vorwurf? Sondern hey, wer hat mich angefasst? Wer ist zu mir gekommen mit einer Erwartung? Wer fängt an zu glauben? Komm raus aus der Menge, ich habe noch mehr für dich. Ich habe noch mehr für dich. Komm raus aus der Menge, ich will dich noch mehr segnen, noch mehr Hoffnung geben, noch mehr heilen, noch mehr vorwärts bringen. Ich will dein Leben noch mehr aufblühen lassen, wie nur ein bisschen gesund werden am Körper. Ich will, dass du ganzheitlich aufblühst und lebst. Wer hat mein Gewand angefasst? War keine aggressive Frage, sondern eine Einladung. Eine Einladung, weiterzugehen, tiefer zu kommen, mehr zu erleben. Mehr Heilung, mehr Segen, mehr Orientierung, mehr Freude und mehr Wachstum. Dieses erste war mal ein Aufbruch, aber jetzt kommt der Durchbruch. Jesus hat Interesse persönlich an dem Leben dieser Frau. Es geht nicht nur um ein anonymes Wunder, das er tut, sondern er will dieses Leben dieser Frau berühren. Er will mitten ins Leben hinein dieser Frau. Er will das ganze Leben dieser Frau. Jesus sagt hier, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden. Tochter. Versteht ihr? Das sagt Jesus nur ein einziges Mal im ganzen Neuen Testament. Tochter. Liebevoll redet er sie an und sagt, ich habe Interesse an deinem Leben. Ich will dir nicht nur helfen, ich will, dass du Teil meiner Familie bist. Tochter. Viele Menschen geraten in Not und sie rufen um Hilfe, auch zu Gott, und sie bekommen, was sie wollen. Und dann war's das. Und dann gehen sie nicht weiter. Und Gott tut es gerne, zu helfen. Auch bei Menschen, die nicht weitergehen wollen. Aber er würde gerne weitergehen. Da gibt es eine Geschichte in der Bibel, wo Jesus 10 Menschen, die krank sind, genauso hilft. Und alle 10 gehen sie happy weg. Aber nur einer kommt zurück, ihm zu danken. Jesus hat sich nicht aufgeregt, dass er den 9 nicht geholfen hat. Das hat ihn gefreut. Es freut ihn immer zu helfen, egal in welcher Krise. Er tut gerne Wunder, auch heute noch, vorher haben wir es gesungen, damit Menschen ihn erleben. Er hat sich nicht aufgeregt, dass er den 9 geholfen hat. Oh Mann, jetzt habe ich umsonst denen geholfen. Nein, er hat sich aufgeregt darüber, dass die 9 nicht zurückgekommen sind, um noch mehr von ihm zu bekommen, noch mehr ihn zu erleben. Warum sind die nicht gekommen zu danken? Dann hätten sie noch mehr bekommen. Du, der du zurückgekommen bist, du kriegst noch mehr wie Gesundheit. Du kriegst ewiges Leben bei mir, in mir, in der Abhängigkeit zu mir. Der Aufbruch wird zum Durchbruch. Wenn ich rauskomme, dann kriege ich das. Jesus, der ist traurig über die Menschen, die sich nicht aufmachen. Jesus hat noch so viel für sie gehabt. Er lädt diese Frau ein. Versteht sie? Das ist wichtig. Dein Leben wird sich nicht wirklich tiefgreifend und nachhaltig verändern zu jemand Schöneren, Segensreicheren, wenn du Jesus nicht deine Heillosigkeit, deine Heimlichkeiten und deine Wunden berühren lassen darfst. Das wird nicht funktionieren, wenn er deine Biografie nicht aufarbeiten darf. Dass du dich nicht schämst wegen deinem Leben, es nicht beschönigst, es nicht zurückhältst, sondern so tust wie diese Frau. Sie kommt vor ihn, kniet nieder und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Und wenn die ganze Wahrheit rauskommt, dann kann Jesus dein Leben, deine Heillosigkeit, die Heimlichkeiten und Wunden berühren und heilen. Das ist das Schöne, das ist die Jesus-Art. Er hat Interesse an deiner ganzen Geschichte. Er hat Interesse nicht nur an der schönen Seite deines Lebens, sondern an deinem ganzen Leben. Er hat Interesse. Das Wunder heilt den Körper dieser Frau. Das Zuhören von Jesus heilt die Würde dieser Frau. Das Wunder heilt den Körper dieser Frau. Aber das Zuhören von Jesus mit Interesse an ihrer Geschichte heilt die Würde ihrer Frau. Er will alles heilen, alles erlösen, alles zum Aufblühen bringen und die beste Version möglich aus ihr machen. Die wahre Krise im Leben dieser Frau war nicht nur die existenzielle Krankheit. Nein, es war eine ewige Krise im Getrenntsein von Gott. Und das will er in ihr noch hochbringen, hervorbringen, um sie wirklich und ganz zu heilen. Meine persönliche Suche, ich habe davon gestern Abend erzählt, meine persönliche Suche nach dem wahren Leben, als ich 19 war, ich wollte mehr Leben, das wahre Leben haben. Und diese Suche, unterwegs mit Christen 3-4 Monate Fragen, Nachfragen herausbekommen, endete in einer Sackgasse meiner eigenen Rebellion mit der Erkenntnis, nicht nur Mangel an etwas mehr Leben zu haben, sondern mit der Erkenntnis, dass mir nicht nur ein bisschen mehr Leben mangelt, sondern dass ich ganz abgeschnitten bin vom wahren Leben, nämlich von Gott. Dass mein Problem nicht ist, dass ich ein bisschen mehr Leben haben sollte, dass der Rest schon meines guten Lebens irgendwie noch besser wird, sondern mein Problem war, dass ich ganz abgeschnitten war von dem wahren Leben, der Quelle des Lebens und verloren ging. In der Sackgasse endete meine Suche. Und dann habe ich mich nochmal ganz neu ausgestreckt und habe Jesus nochmal ganz anders kennengelernt. Ich habe einen erfolgreichen Leiter einer Universität kennengelernt. Der hat mich angerufen, hat mich vorher nicht gekannt. Dann ruft er mich an und sagt, Sie sind doch der Pastor Edgar Lutz und Sie helfen doch Ehepaaren in Ehekrisen. Ja, sage ich, wenn ich kann. Dann sagt er, ja, ich hätte gerne ein Gespräch. Dann habe ich ein Gespräch mit ihm gesucht, in seinem Büro, Leiter Universität, Rektor. Und schönes Büro gehabt. Und dann kam ich da rein und dann rede ich mit ihm. Und er erzählt mir so ein bisschen seine Geschichte, dass er frustriert ist und dass er irgendwie in eine Sackgasse gekommen ist. Warum? Weil alle Bereiche seines Lebens laufen super. Seine Karriere, sein Sport, seine Hobbys, mit Freunden, alles super. Nur seine Ehe, die ist in totalen Krise. Und er kann es nicht kapieren. Wie kann das sein, dass er so ein erfolgreicher Mensch ist, aber in dem Bereich ein Versager? Und dann habe ich angefangen, mit ihm zu reden. Und dann kam er so einmal in der Woche, haben angefangen, mit ihm zu reden. Ich habe ihn ermutigt mit Gottes Plan für die Ehe, auch manche Sachen konfrontiert mit Gottes Plan für die Ehe. Und während dieser Zeit hat er gemerkt, dass eigentlich sein Problem nicht nur ist, dass er irgendwie ein Problem in der Ehe hat und seine Frau vor allem das Problem ist, sondern dass er auch ein bisschen das Problem ist. Dass er ein bisschen arrogant ist. Dass er ein bisschen stolz ist. Dass er ein totaler Kontrollfreak war, weil alles funktionieren musste. An der Uni, im Sport, die Zeiten, alles gestört. Aber auch zu Hause war ein kompletter Kontrollfreak, weil er irgendwie das Bedürfnis hatte, dass alles funktioniert. Weil er so ein Sorgenmensch war, Organisationsmensch. Und er wollte der Herr sein. Über die Uni, über seinen Körper und über seine Frau. Es hat nicht funktioniert. Dann habe ich ihm langsam versucht zu zeigen, das Problem ist nicht nur, dass du ein Problem hast in deiner Ehe, sondern das Problem ist, dass du insgesamt Herr deines ganzen Lebens sein willst und es sich zeigt in allen Bereichen, lass Gott Herr deines Lebens sein und du wirst merken, manches wird ruhiger. Und es wird helfen, Arroganz abzulegen, Stolz abzulegen, Kontrollsucht abzulegen und ein bisschen freier zu werden, auch im Umgang mit deiner Frau. Versteht ihr, die Ehekrise war nur ein Symptom. Der Erreger lag viel tiefer, nämlich abgeschnitten zu sein vom wahren Herrn des Lebens. Eine junge Frau kommt zu mir und sagt, oh, ich habe so Probleme mit meiner Schwester. Ich bin brutal neidisch auf die. Und die regt mich so auf und die zieht mich immer auf. Und das ist eine Katastrophe mit der. Die spielt sich immer auf. Dann erzählt sie mir auch so ein bisschen aus ihrem Leben, weil sie wollte Hilfe. Ich rede mit ihr und ich merke, die junge Frau war sehr engagiert in der Gemeinde, hat sich voll eingesetzt und war beliebt bei den anderen Leuten in der Gemeinde. Und jetzt ist ihre Schwester wieder zurückgezogen. Die war weg und dann ist sie wieder zurückgezogen. Und auf einmal stand ihre Schwester wieder mehr im Mittelpunkt wie sie. Und es war schon das ganze Leben so. Ihre Schwester ist ein bisschen größer, vielleicht subjektiv gesagt ein bisschen hübscher. Sie hat ein bisschen mehr Sozialkompetenzen, ist ein bisschen freundlicher und kommt ein bisschen mehr bei anderen Leuten an. Und jetzt wird sie konfrontiert mit dem, wie sie ist und kommt in eine Krise hinein mit ihrer Schwester. Und da habe ich ihr aufgezeigt, sie ermutigt, wie sie mit Neid umgehen kann, sich selber mit dem. Und dann habe ich aber gemerkt, eigentlich, und das hat sie selber gemerkt, eigentlich sind es nur Symptome für was viel tiefer liegendes, nämlich, dass sie kämpft mit sich selber, jemand zu sein. Und sie versucht es immer, jemand zu sein, indem dass sie viel leistet, von anderen anerkannt wird, anstatt sie merkt, dass sie, wenn sie Gott hat, dass sie anerkannt und geliebt und angenommen ist von ihm und es dann nicht mehr nötig hat, sich zu vergleichen. Dieser Neid und diese Dinge, das waren nur Symptome für einen tieferen Erreger, nämlich diese größere Krise. Ein junger Mann, der kommt zu mir, ruft mich an und sagt, ich habe bin schwermütig, so depressiv, bin irgendwie im Burnout drin, ich weiß nicht, was mit mir los ist, können Sie mir nicht helfen? Und da habe ich mich mit ihm getroffen, habe ich geredet, hat er geredet über sein Studium, das hat ihn stark gefordert und irgendwie auch oft überfordert und dann kam er in diese Krise hinein. Und dann dazu noch ist sein Opa gestorben und aus diesem Mix von Überforderung im Studium und der Opa gestorben, da ist er zusammengebrochen, depressiv geworden, schwermütig geworden. Und Und er wollte jetzt raus aus diesem Burnout, Schwermut, Depression, irgendwie. Und dann habe ich ihn versucht zu ermutigen, dass er wieder neuen Mut bekommt, von Gott her seinen Plan sieht. Und während wir reden, kommt raus, der Vater von ihm war nie wirklich eine Bezugsperson, der war nie zugänglich. Und sein Opa war seine Bezugsperson. Von seinem Opa hat er seine Liebe bekommen, seine Anerkennung bekommen. Jetzt ist der Opa gestorben. Und er war das dritte Kind in der Familie und seine zwei älteren Geschwister, die hatten beide studiert. Und er war eigentlich mit dem Studium komplett überfordert. Leute, die ihn kannten, haben ihm immer geraten, du mach noch eine Ausbildung, studier doch nicht. Aber er wollte unbedingt auch jemand sein, um die Liebe seines Vaters zu bekommen. Und so hat er sich reingesteigert. Dann ist noch der Opa gestorben als letzte Bezugsperson und dadurch ist die Krise gekommen. Diese Krise war nur ein Symptom für einen tiefer liegenden Erreger, der da war, nämlich dass er abgeschnitten war vom wirklichen Vater, der ihn bedingungslos liebt, unterstützt und begleitet. Versteht ihr, das ist der wichtige Punkt. Die größte Krise in deinem Leben, das ist nicht deine Ehekrise, die vielleicht gerade da ist. Das ist nicht die Krankheitskrise oder die Jobkrise, das ist oft ein Symptom für eine tiefer liegende Krise, nämlich dieses Getrenntsein und Abgeschnittensein, glaubenslos und gebetslos von Gott, deinem Schöpfer, deinem Begleiter, deinem Versorger, dem wahren Leben, der Liebe und der Hoffnung in Person. Die größte Krise, das größte Bedürfnis von dir und mir und der ganzen Menschheit ist, diesen lebendigen Gott wieder persönlich zu kennen. Und die Frau, die lässt sich einladen und checkt das. Ihr größtes Bedürfnis ist ein anderes, mehr als das. Jemand hat mal gesagt, wenn Bildung unser größtes Bedürfnis wäre, dann hätte Gott uns einen Lehrer geschickt. Wenn technischer Fortschritt unser größtes Bedürfnis wäre, dann hätte Gott uns einen Wissenschaftler geschickt. Wenn Geld unser größtes Bedürfnis wäre, dann hätte Gott uns einen Ökonom geschickt. Wenn Gesundheit unser größtes Bedürfnis wäre, dann hätte Gott uns einen Mediziner geschickt. Wenn Entertainment unser größtes Bedürfnis wäre, dann hätte Gott uns einen Entertainer geschickt. Wenn Entspannung unser größtes Bedürfnis gewesen wäre, dann hätte er uns einen Yoga-Coach geschickt. Weil aber Vergebung und Erneuerung unser größtes Bedürfnis sind, hat er uns einen Retter geschickt, nämlich Jesus Christus. Das ist das wahre Bedürfnis und die Frau hat diese Einladung angenommen, ihre Lebensgeschichte auszupacken, von Jesus erneuern zu lassen, umschreiben zu lassen. Deine Lebensgeschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben, solange du Jesus nicht komplett mit hineingenommen hast, ihm dein Leben aufgetan hast, ihm die Möglichkeit gegeben hast, dein Leben, deine Bedürfnisse wirklich zu stillen. Jesus ganz hineinzunehmen in dein Leben, so wie es die Frau tat, zu ihm hinkommen, vor ihn hinknien und dein ganzes Leben vor ihm auszupacken. Werd du mein Retter und mein Herr. Mein hoffnungsloses, bankrottes Leben komplett dir zu übergeben, an dir auszurichten. Ich bin insolvent, ich bin bankrott. Mein Leben durchlebt manche Krise. Wisst ihr, das ist ein wichtiger Unterschied, das muss man verstehen. Jesus ist der Helfer für Menschen in der Krise, die blicken, dass sie Hilfe brauchen, aber er will noch tiefer gehen und dir zeigen, du brauchst nicht nur Hilfe für eine kleine Sache deines Lebens, du brauchst Hilfe für dein ganzes Leben, weil dein ganzes Leben abgeschnitten ist von diesem lebendigen Gott. Du bist vor ihm bankrott in deiner Rebellion, deiner Autonomie und deiner Sünde. Und wenn dein Leben, wenn du das checkst, dass du bankrott bist, dann will Jesus in dein Leben hineinkommen, in deine ganze Geschichte hineinkommen, aber er will nicht hineinkommen einfach nur als ein Teil. Er will hineinkommen als der Retter und der Herr. Versteht ihr, wie eine Firma, die insolvent ist, die bankrott ist. Da reicht es nicht einfach, dass du einen neuen guten Mitarbeiter holst, der diese kriselnde Abteilung irgendwie wieder aufbaut und eine bessere Atmosphäre schafft. Nein, wenn Jesus reinkommen soll zur wahren Hilfe, dann muss er der Chef werden von der Firma. Das ist Geschäftsübernahme, Betriebsübernahme. Dann muss er sagen, in was ab jetzt investiert wird, was gekürzt wird, was gemacht wird, was aufgebaut wird. Dann will er der Herr werden. Dann will er der Herr werden in unserem Leben und dann funktioniert auch etwas, wächst etwas. Diese Frau hat ihre wahre Krise erkannt und hat Jesus gebeten, im ersten Schritt sie zu heilen. Sie hat das getan und wurde heil. Aber die Frau, obwohl sie gesund war, blieb sterblich. Die musste irgendwann mal wieder sterben. Aber Jesus hat sie eingeladen, nicht nur gesund zu werden, sondern Teil seiner Familie zu werden, ewiges Leben zu haben, alle Krisen zu durchleben und am Ende bei ihm ewig sein. Es gibt ein paar Obdachlose in Ulm, ich weiß nicht wie viele, aber in diesen Tagen kam es zumindest bei uns im Schwarzwald im Fernsehen die Lösung von Ulm für Obdachlose. Wie heißt sie? Ulmer Nest. Nette Idee, eine tolle Idee, die Kältekrise kommt, man baut so ein Ulmer Nest und probiert es aus und wendet die Krise ab. Aber der Obdachlose bleibt danach, auch wenn die Krise weg ist, immer noch ein Obdachloser. Das ist kurzfristig geholfen und das ist nett und das ist schön, aber das hilft nicht wirklich in der Tiefe. Unsere Seele braucht ein Dach über dem Kopf. Es gibt in dieser Welt eine Obdachlosigkeit, der nicht vordergründig beizukommen ist. Es bleibt die Sehnsucht und die hat was mit Jesus als Retter und Herrn zu tun, damit unsere Seele ein Dach über dem Kopf bekommt. Und die Frau öffnet sich. Egal wie und wo die Krise in deinem Leben ist, ob die Ehe irgendwo gegen die Wand gefahren ist, ob du zum dritten Mal geschieden bist, ob es Missbrauch ist in deinem Leben, ob es die Angst ist, allein zu bleiben, dass du vielleicht reingelegt hast, deine Kunden, ob du schwermütig und depressiv bist, unheilbar krank, es Familienstreit gibt, du dem Verantwortungsdruck in der Firma nicht gewachsen bist, gemobbt hast oder gemobbt worden bist. Egal, was die Krise gerade ist, geht nicht, gibt's nicht. Und Jesus lohnt sich. Ich will dich heute Abend einladen, vielleicht einen riskanten ersten Schritt zu tun. Vielleicht im Glauben so einen verborgenen Schritt zu tun, wie diese Frau, dich von hinten anzuschleichen an Gott. Alleine für dich heute Abend auf deinem Platz zu beten und zu Gott zu schreien, Gott, hilf mir. Und Gott wird sich dir zeigen. Er wird etwas tun, er wird sich zu erkennen geben und wirken in deinem Leben. Die Frau hat es getan. Der Mann in dem Park an dem Abend, als er den Zettel gefunden hat und den Bibelvers gelesen hat, hat es auch getan. Gott, hilf mir. Du bist meine Hoffnung. Du hast eine Zukunft für mich. Und er hat diesen Zettel zusammengenommen, gefaltet in seine Hosentasche gesteckt und ist torkelnd nach Hause gelaufen, hat sich Gott sei Dank an dem Abend nicht das Leben genommen, sondern er hat dieses Gebet getan, Gott hilf mir, und Gott hat ihm neue Hoffnung gegeben und ging nach Hause und dann ging er einen Schritt weiter, genau wie diese Frau. Er kam am nächsten Sonntag mit der Adresse von unserer Gemeinde, kam er in den Gottesdienst. Da saßen zu seiner Überraschung 400 Leute und er hat dann irgendwo anonym so sein Plätzchen gesucht und wollte einfach noch mehr von diesem Gott hören. Aber während er auf seinem Platz sitzt, redet Gott zu ihm und spricht in sein Leben hinein, ich habe noch mehr für dich. Wer hat mich angefasst? Und dann war am Ende so eine Zeit, wo man für sich beten lassen konnte. Und er kam dahin, hat für sich beten lassen und hat Gott in seinem Leben gespürt. Dann hat er angefangen, in einen Glaubensgrundkurs zu kommen in unsere Gemeinde, hat gelernt, was es heißt, als Christ zu leben. Er hat angefangen, in der Seelsorge Hilfe zu suchen und ich habe ihn ermutigt, Gottes Plan für seine Ehe kennenzulernen, für seine Familie, für seine Finanzen kennenzulernen. Und Gott hat ihn konfrontiert mit der Verlorenheit seines Lebens, seiner eigenen Verantwortung, seiner Sünde, seiner Fehler, seiner Versagen, seiner Wunden. Und er hat sich geöffnet und hat Stück für Stück mehr und mehr Heilung erfahren. Und Jesus, der ist nicht nur zum Heiler seiner Ehe geworden, nicht nur zum Heiler seines Selbstbewusstseins. Er hat nicht nur seine Familie wieder in Ordnung gebracht. Nein, Jesus, der hat ihm auch gezeigt, dass er bankrott ist vor Gott, dass er ein Sünder ist und dass er einen Retter braucht. Und hat diesen Retter in Jesus Christus angenommen, Herr werden lassen und ist versöhnt worden mit Gott. Und ist Stück für Stück in diesem Prozess hineingewachsen, seine Dinge mit der Familie in Ordnung zu bringen, hat seine Frau zurückgewonnen, hat neu seine Arbeitssachen angegangen und er hat Stück für Stück so neue Hoffnung bekommen. Ein Jahr später treffe ich ihn auf dem Gemeindefest. Das große Gemeinde, man sieht nicht immer alle Leute und dann treffe ich ihn wieder auf dem Gemeindefest und hoffnungsstrahlend stand er vor mir. Geleuchtet seine Augen und ich habe mich gefreut, ihn zu sehen und ich sage ihm, hey Miguel, wie geht's dir? Und er sagt zu mir, Pastor Ede, also hat es auf Spanisch gesagt, Pastor Ede, no me canso más de la vida. Er hat gesagt, Pastor Ede, ich werde nicht müde mehr vom Leben. Versteht ihr? Neue Hoffnung. Nie mehr lebensmüde. Diesen Schritt zu tun in deinem Leben. Diesen vielleicht ersten geheimen Schritt auf deinem Platz heute Abend zu beten. Gott, hilf mir. Oder einen Schritt weiter zu gehen heute Abend. Das öffentlich zu machen. Deine Angst zu überwinden. Herauszutreten aus der Masse. Die wahre christliche Kraft zu erfahren. Noch mehr von Gott zu erleben. Ich will dich einladen heute Abend. Bet heute Abend zu diesem Gott. Und ich möchte, dass wir aufstehen, vielleicht am Ende dieser Predigt auch, dass wir alle einfach aufstehen und dieses Gebet miteinander sprechen. Ich würde gern beten. Vielleicht können wir aufstehen. Schaffen wir das noch? Und wenn du heute Abend sagst, ja, ich habe eine Krise, ich würde es gern Gott sagen, so ganz allein auf meinem Platz, dann bet einfach jetzt in dieser Zeit, die wir miteinander haben. Aber wenn du sagst, hey, ich habe schon manches von Gott erfahren. Ich habe schon manches Wunder erlebt, manches mit Gott erlebt, aber so wirklich mein Leben diesem Retter, diesem Herrn ausgeliefert, das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe ihm noch nicht wirklich die ganze Wahrheit über mein Leben gesagt. Ich habe ihm noch wirklich nicht alle Bereiche meines Lebens geöffnet, dass er die heilen kann. Dann möchte ich dich heute Abend einladen, geh doch einen Schritt weiter. Tu diesen Schritt. Ich möchte heute Abend für dich beten und wenn du so mutig bist, dann tritt heraus aus der Masse, wir schließen die Augen und wenn du möchtest, dass heute Abend auch für dich gebetet wird, dann heb doch deine Hand und tu diesen Schritt und ich möchte für dich beten. Wenn du das möchtest, dass heute Abend Gott mehr bewirkt nochmal in deinem Leben, dann heb du deine Hand und lass für dich beten, dass Gott mehr tut in deinem Leben. Ich lade dich ein, das zu tun jetzt. Ich möchte beten, Vater im Himmel, und dafür danke ich dir, dass du neue Hoffnung, neues Leben geben kannst, egal wie unser Leben bisher verlaufen ist. Du hast Hoffnung für die, die lebensmüde sind in Gesundheitskrisen, in Ehekrisen, Familienkrisen, so viele Dinge, die passieren. Aber du willst noch viel mehr heilen. Du willst auch die Beziehung zu deinem Vater heilen, dass wahres Leben, ewiges Leben stattfinden kann. Ich bitte dich darum, dass es auch in den Menschen, die du siehst, die jetzt im Stillen und Geheimen zu dir kommen und für sich und für dich beten, dass du wirkst in ihrem Leben. Wirk du ein Wunder, lass du dich sehen, zeig du dich ihnen. Und ich möchte dich auch für die bitten, die jetzt ihre Hand heben, dass du noch mehr tust, dass du in ihr Leben hineinkommst und ihnen zeigst, wie diese Hoffnung, dieses Hoffnungsbarometer immer mehr steigen kann. Dass sie nicht mehr lebensmüde werden, sondern lebensfroh in allen Bereichen. Tu du's zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Amen. Wir nehmen noch mal Platz.